Gottes Wort ist geistliche Nahrung. Du brauchst physische Nahrung, Marmeladenbrötchen und Kaffee, für physische Kraft. Und du brauchst geistliche Nahrung, Bibel lesen, Gebet, Predigt hören, in den Gottesdienst gehen, für geistliche Kraft.
Das ist der Predigt-Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf. Toll, dass du hineinhörst. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, inspirierende Gedanken und Einsichten und dass Gott dein Herz berührt.
Heute haben wir den letzten Teil unserer Predigtreihe Inspiriert Leben, die Bibel lieben und verstehen. Und das Thema heißt, wie es der Yannick schon angekündigt hat, die Bibel in das Leben zu integrieren. Es geht darum, und das ist die Frage, die sich so durch das Ganze hindurchzieht, wie kannst du eine Frau oder ein Mann des Wortes Gottes werden? Es geht darum, wie du dein ganzes Leben auf der Bibel, dem Wort Gottes, um das Wort Gottes herum aufbauen kannst. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und die Frage ist, wie kann ich bleiben? Wie kann ich dranbleiben? Wie kann ich Gottes Wort, die Bibel, in mein Leben integrieren? Wisst ihr, das Leben zerfällt so schnell in ganz verschiedene Teile. Da gibt es das Gemeindeleben, da gibt es das Berufsleben, da gibt es das Familienleben und mancher ist, wenn er so für sich alleine ist, nochmal ein anderer. Das Finanzleben, wie auch immer. Und dann passiert es ganz schnell, dass diese einzelnen Teile nichts mehr oder nicht mehr viel miteinander zu tun haben, dass sie irgendwie nebeneinander existieren. Dann bist du im Beruf ein anderer als in der Gemeinde. Und in der Familie bist du nochmal ein anderer. Und die Frage ist ja, wie kann ich integer leben? Also integriert, echt, authentisch. Integer leben hat etwas mit Integration zu tun. Und zwar, dass alles zusammen gehört und zusammenpasst, dass du nicht hier der eine und dort ein anderer bist. Und ich glaube, das passiert nicht von alleine. Und es beginnt mit einer Sehnsucht. In Psalm 119, Vers 20 steht, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Der Psalmbeter sagt, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als ein Mann des Wortes Gottes zu werden. Stets vor Augen, auf der Arbeit, in der Familie, im Hobby, im Verein, in der Gemeinde, im Urlaub, in der Freizeit, dann, wenn du ganz alleine bist. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Wie können wir das tun? Ich möchte mit euch über drei Schlüsseltexte der Bibel nachdenken. Der erste Schlüsseltext kommt aus der Bergpredigt. Ganz am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Der erste Gedanke, bau dein Leben auf dem Fundament des Wortes Gottes auf. Ich möchte noch den ganzen Text lesen, Matthäus 7. Darum, wer diese meine Rede hört, und das bezieht sich jetzt auf die Bergpredigt, die Jesus da gehalten hat, und tut sie, also nicht nur hören, sondern auch tun, das ist der Punkt, worum es geht, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels, also auf einem festen Fundament baute. Und dann erzählt Jesus so ein Gleichnis. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Der Fels ist, Jesu Worte, hören und tun. Und dann geht es weiter. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, also hören, aber nicht tun, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wisst ihr, Jesus ist sehr, sehr realistisch. Er sagt, dass es Zeiten in deinem Leben geben kann, in denen die Stürme des Lebens an deinem Lebenshaus rütteln und wackeln. Und dann bleibt es nur bestehen, wenn es ein festes Fundament hat. Damit sie es nicht zum Einsturz bringen, brauchst du ein festes Fundament. Und dieses feste Fundament ist Jesu Rede, hören und tun. Ich habe mich gefragt, was ist der Sand, auf dem der Törichte sein Lebenshaus gebaut hat? Sand ist, so würde ich sagen, einmal Zeitgeist. Zeitgeist, Gegenwartskultur, das ist Sand. Jede Zeit, jede Kultur hat ihre Überbetonungen, hat ihre blinden Flecken, hat ihre kurzfristigen Trends. Heute da und morgen wieder ganz anders. Wie wir uns kleiden, wie wir reden, welche Themen uns interessieren, worüber wir diskutieren. Ja, sogar das, was und wie wir denken, ist immer von der Gegenwartskultur gekleidet. Wenn ich mir vorstelle, wir würden vor 100 Jahren hier sitzen, wärt ihr alle komplett anders angezogen. Ja, die Frauen wahrscheinlich mit so, keine Ahnung. Ja, das ist Gegenwartskultur. Sie hat aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, der Zeitgeist ist sehr kurzfristig. Was heute modern ist, ist morgen out. Bei Kleidung mag das okay sein. Ja, die hält ja auch nicht so ewig lange und immer weniger lang. Dein Leben kannst du aber nicht auf einem kurzfristigen Trend aufbauen. Und das zweite ist, der Zeitgeist garantiert dir nicht, dass es gut und richtig ist, was jetzt gerade dran und hip ist, dass es heilsam und lebensfördernd ist, was andere denken, sagen und machen. Wie oft haben wir das in der Geschichte im Nachhinein erkannt, dass eine ganze Generation sich hat anstecken lassen von dem Zeitgeist, von einer Ideologie, einer Geisteshaltung. Und wie oft hat diese Geisteshaltung Menschen in große Schwierigkeiten gebracht. Wisst ihr, ich bin nicht der, der ständig warnt und auf den Zeitgeist schimpft. Das ist nicht mein Stil. Die Zeitgeistwarner kippen oft das Kind mit dem Bade aus und sehen nicht das Gute, das auch in einer Kultur und das auch in jeder Kultur steckt. Sie haben ein anderes Problem, die Zeitgeistwarner, auf das ich gleich zu sprechen komme. Aber als Christ brauchen wir immer eine kritische Distanz zum Zeitgeist. Und diese kritische Distanz, Kritik heißt ja beurteilen, diese kritische Distanz heißt, hast du dann, wenn dein Leben ein festes Fundament hat, wenn es auf dem Fundament der Worte Jesu, auf dem Fundament der Bibel aufgebaut ist. Eine Frau, ein Mann des Wortes Gottes kann Gutes im Zeitgeist finden, fördern und übernehmen und gleichzeitig Problematisches erkennen, nicht mitmachen und gegensteuern. Das ist nicht einfach. Dazu brauchen wir Durchblick, den wir von Gott geschenkt bekommen. Für mich ist das größte und schwierigste und problematischste Beispiel die Zeit des Dritten Reiches. Es macht mich sehr traurig und auch sehr bescheiden, dass oftmals überzeugte Christen, die jederzeit bereit gewesen sind, auf den Zeitgeist der anderen zu schimpfen, nicht erkannt haben, wie genau sie diesem Zeitgeist huldigten und mit in die Katastrophe hineinmarschiert sind. Was ist der Sand, der nicht wert ist, das Lebenshaus darauf zu bauen? Der Zeitgeist. Und es ist immer wichtig, dass wir da viel Weisheit von Gott haben, zu erkennen, was ist gut und was ist nicht gut in dieser Zeit und in dieser Kultur. Das Zweite ist, der zweite Sand ist die Tradition. Viele Menschen bauen ihr Leben, ihr Denken, ihr Urteilen auf der Tradition auf. Tradition heißt letztlich, so haben wir es schon immer gemacht, Tradition ist nicht schlecht. Das hat einmal funktioniert. Es ist immer noch die Frage, ob es nicht jetzt vielleicht sogar besser funktionieren würde. Darüber kann man streiten. Aber keine Tradition bleibt für immer. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir Christen eher im Lager der Tradition verankert sind. Mir hat mal ein Freund gesagt, ist ja auch kein Wunder, wir beschäftigen uns ja auch mit einem Buch, was über 2000 Jahre alt ist. Manchmal brauchen neue Zeiten neue Antworten. Traditionelle Antworten sind oftmals, wenn man sie kritisch hinterfragt, doch am Ende immer nur der Zeitgeist von vor 50 oder 70 Jahren. Und Jesus hatte hauptsächlich Ärger mit den Pharisäern seiner Zeit, den Traditionalisten. Er sagt in Markus Kapitel 7, Vers 8 und 9 einmal zu den Pharisäern, ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Tradition der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr Gottes Gebote auf, damit ihr eure Überlieferungen aufrichtet. Und ich kann mir denken, wie die Pharisäer, die es wirklich ernst meinten mit Gott und Glaube, empört über dieses Jesuswort gewesen sind und sich dagegen gewehrt haben. Im Kontext ging es um Reinheitsgebote, um das Waschen der Hände vor dem Essen. Ein beliebtes Thema in Familien mit kleinen Kindern. Viel Ringen unserer Zeit ist dieses Ringen zwischen dem Zeitgeist auf der einen Seite, der Gutes hat und manches sehr Problematische, und dem Traditionellen auf der anderen Seite. Es ist das Ringen zwischen Konservativen und Progressiven. Und wisst ihr, beides ist Sand, der dem Leben kein Fundament bietet. Die neuen Wege und Lösungen sind fragwürdig und manchmal fragwürdig und problematisch. Und die alten Wege und Lösungen sind vergangen und helfen nicht mehr. Manchmal vergangen und helfen nicht mehr. Wisst ihr, ich frage mich viel, wie wir da mit umgehen, mit auf der einen Seite dem Zeitgeist und auf der anderen Seite der Tradition. Es geht nicht um einen Mittelweg zwischen Zeitgeist und Tradition. Es geht nicht um einen Mittelweg zwischen progressiv und konservativ. Es geht um den Jesusweg. Und der Jesusweg ist nicht der Mittelweg, sondern der Jesusweg ist ein anderer Weg. Und das sind diese zwei Fundamente, die Sand sind. Und das dritte Fundament, das Sand ist, ist das Gefühl. Wenn es sich richtig anfühlt, dann mache ich es. Wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht stimmt, dann mache ich das nicht. Das heißt, du verlässt dich auf dein Gefühl. Aber es gibt ein Problem dabei. Gefühle können trügerisch sein. Gefühle können lügen. Und ich behaupte mal, du belügst dich selbst weit mehr als jeden anderen. Wir sind Meister darin, uns selbst zu belügen, aufgrund unserer Gefühle. Gefühle sind leicht manipulierbar. Gefühle hängen von Stimmungen ab. Und das, was ich euch mitgeben möchte als erstes aus diesem Text der Bergpredigt ist, bau dein Leben auf dem Fundament des Wortes Gottes auf. Bau es nicht auf dem Sand des Zeitgeistes, bau es nicht auf dem Sand der Tradition und bau es nicht auf dem Sand der Gefühle. So wirst du ein Mann oder eine Frau des Wortes Gottes. Das zweite, der zweite Schlüsseltext, über den ich mit euch, den ich kurz anreißen möchte, ist die Versuchungsgeschichte Jesu. Und da heißt der zweite Gedanke, lass Gottes Wort deine geistliche Nahrung sein. ganz zu Beginn seiner Wirkenszeit, nach der Taufe, bevor er seine Jünger berufen hat, ging Jesus für 40 Tage in die Wüste, in die Stille, um seinen Dienst vorzubereiten. Und ich frage mich immer, der ist da 40 Tage in der Wüste, in der Stille gewesen. Was hat er denn um alles in der Welt da gemacht? Das ist ganz schön viel Zeit. Und ich bin davon überzeugt, er ist in die Stille gegangen, ja, wörtlich. Er hat viel gebetet und er hat viel in der Bibel gelesen. Jetzt ist es aber so, wenn man sich das versucht, plastisch vorzustellen, Jesus hat ja nicht so eine kleine Senfkornbibel dabei sich gehabt, die er noch in den Rucksack gesteckt hat, die auf Bibeldünndruckpapier gedruckt ist, damit es wirklich nicht so ein Backstein wird am Ende. Ja, die Bibeln in der damaligen Zeit, die waren ja auf Schriftrollen. Da war ja das Buch Jesaja schon so ein Trümmer. Der hat ja nicht da eine Europalette hinter sich hergezogen, als er in die Wüste gegangen ist, um die ganze Bibliothek des Alten Testamentes da mitzunehmen. Welch Vorteil haben wir mit unseren kleinen handlichen Bibeln? Was ist da gewesen? Ich glaube, dass Jesus 2-3 Blatt einer Abschrift dabei hatte und dass er einen kleinen Abschnitt gelesen hat. Und ich glaube, wir wissen sogar welchen. Am Ende der 40 Tage wurde er ja vom Teufel versucht. 3-mal, so erzählt es uns das Neue Testament, kam der Teufel und versuchte Jesus, um ihn irgendwie von seinem Weg abzubringen. Und Jesus war ein Mann des Wortes Gottes. Er war zutiefst geprägt von der Bibel. Und es ist super interessant, wenn man so ein bisschen guckt, zu sehen, dass Jesus dem Teufel in der Versuchungsgeschichte mit 3 Bibelzitaten antwortet. Und alle 3 Zitate stammen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6 bis 8. 5. Mose, Kapitel 6 bis 8. Das sind 3 Kapitel in der Bibel. Und dann wird einem plötzlich klar, was er da mitgenommen hat. Der hat nicht so viel dabei gehabt. Der hat vielleicht nur 2-3 Seiten dabei gehabt. 5. Mose, Kapitel 6 bis Kapitel 8. Das hat er 40 Tage lang gelesen, Vers für Vers, Satz für Satz, Wort für Wort. Und damit konnte er dem Teufel widerstehen. Und das erste dieser Worte aus 5. Mose 8 ist: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus dem Munde Gottes. Das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist auch der Grund, warum Paulus den Christen in der antiken Stadt Kolosse schreibt: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist der Sinn dieser ganzen Predigtreihe. Gottes Wort ist geistliche Nahrung. Du brauchst physische Nahrung, Marmeladenbrötchen und Kaffee, für physische Kraft. Und du brauchst geistliche Nahrung, Bibel lesen, Gebet, Predigt hören, in den Gottesdienst gehen, für geistliche Kraft. Und die nächste Frage ist dann, wie kannst du dich denn von Gottes Wort ernähren? Wir können es ja jetzt nicht essen. Ich glaube, das allererste ist, dass wir es kontinuierlich tun. Wir essen und trinken auch jeden Tag. Und das Geheimnis dabei ist, je mehr du davon isst im übertragenen Sinn, desto hungriger wirst du. Und je mehr du davon schmeckst, von Gottes Wort, desto größer wird dein Verlangen danach. Was kannst du tun? Ich möchte es versuchen, ganz einfach zu sagen. Das erste ist, du kannst es mit deinen Ohren hören. Hör es dir an. Paulus schreibt im Römerbrief, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Luther übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus dem, was wir gehört haben. Du hörst es im Gottesdienst. Wir haben vor wenigen Wochen vom Jörg diese Geschichte gehört, wie er bei einem Kurzurlaub ein paar Tage lang die Evangelien mit als MP3 durchgehört hat oder als Podcast und wie es ihn angesprochen hat, wie es ihn bewegt hat. Du hörst es in der Predigt. Du kannst es mit den Augen lesen. Eine Bibel bringt Segen in dein Haus, wenn sie gelesen wird, nicht wenn sie einfach nur rumsteht. Du kannst es studieren. Der Unterschied zwischen dem täglichen Bibellesen und dem Studieren der Bibel ist, was ist der Unterschied zwischen dem Bibellesen und dem Studieren? Beim Studieren hast du einen Stift in der Hand. Das ist der Unterschied. Du unterstreichst, du markierst Verse oder Worte, die dir wichtig sind. Du schreibst vielleicht einen Gedanken an den Rand in der Bibel oder in ein Notizbuch. Du liest vielleicht in einem Kommentar oder schlägst nochmal in einem Lexikon nach. Ein weiterer Zugang zur Bibel ist, du kannst sie mit den Händen erkunden. Das ist nicht jedermanns Ding. Das ist so ein künstlerischer Zugang. Der Maler Eugène Delacroix war von der Geschichte der Sturmstillung auf dem See Genezareth angesprochen. Und er hat dieses Motiv, Jesus schläft im Boot, die Wellen schlagen hoch, die Jünger haben Angst, 7 oder 8 Mal gemalt, als gigantisches Kunstwerk. Er hat diese Geschichte als Künstler mit dem Pinsel und mit der Farbe erforscht. Das ist eine beliebte Methode für Menschen, die einen künstlerischen Zugang zur Bibel haben. Bible Art Journaling oder irgendwelche solche Sachen. Wunderbar. Du kannst es mit dem Geist meditieren. So reflektierst du es. Du liest es nicht nur und hörst es nicht nur, sondern du bewegst diese Worte in deiner Seele. Jetzt sagen mir viele, meditieren klingt ganz komisch. Das mache ich nicht. Für mich ist die Frage, hast du schon mal ein Selbstgespräch geführt? Gibt es jemanden, der schon mal so mit sich geredet hat, vielleicht in der Wohnung beim Hin- und Herlaufen? Dann weiß er, was Meditieren ist. Wer Selbstgespräche führt, der kann auch meditieren. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das Problem bei diesen Selbstgesprächen ist, dass wir meistens Sorgen und Ängste meditieren in ihnen. Meditiere doch viel lieber einen Abschnitt oder einen Vers der Bibel. Es ist für die Seele gesünder. Und so wirst du eine Frau oder ein Mann des Wortes Gottes. Und das Letzte ist, und das finde ich ganz wichtig, lerne es auswendig. In Psalm 119, Vers 11 steht, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Hier sind wir wieder bei der Versuchungsgeschichte. Jesus konnte, als er es brauchte, aus dem Gedächtnis Bibelworte zitieren. Und die große Entdeckung für mich vor etlichen Jahren war mal, es war wirklich ein sehr begrenzter Rahmen, aus dem er zitiert hat. Er konnte Bibelworte frei zitieren und so tief, wie er in diesen 3 Kapiteln drin war, konnte er dem Teufel da widerstehen. Diese Bibelworte entfalten ihre große Kraft dann, wenn du sie in deinem Herzen bewegst und auswendig kannst. Und dann gib Bibelworte weiter an andere. Das ist auch noch so ein Gedanke, dass es auch andere Menschen trifft. Lena, erzählst du uns, wie das bei dir gewesen ist, ein Erlebnis vor ein paar Tagen, wo die Lena erlebt hat, wie sie ein Bibelwort weitergegeben hat.
Ja, ich muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, ich arbeite im Einzelhandel, also in einem Supermarkt in einer eher dörflichen Gegend. Also dort kennt man schon so seine Kundschaft eigentlich. Und es trug sich zu, dass ich so an der Kasse war, wie ganz oft. Und dann kam eine Stammkundin, das ist eine junge Frau, ungefähr in meinem Alter, Mutter, die hat 2 kleine Kinder und ich habe dann gestartet mit meinem Standard-Smalltalk für Stammkunden, gefragt, und, alles klar, Und normalerweise, ja, ja, alles gut. Schlechte Leid geht's immer gut, ne? So, Antworten. hat sie aber nicht gesagt, sondern, also sie ist, obwohl sie eine Stammkundin ist, für mich eine fremde Frau. Ich weiß nicht, wie sie heißt, sie weiß nicht, wie ich heiße. Wir sehen uns immer nur einen kurzen Moment. Und sie hat eben nicht so geantwortet, sie hat gesagt, du, eigentlich ist gar nichts klar. Es ist eine Riesenkatastrophe und sie berichtete mir über, ja, sag ich mal, eine private, familiäre Krise. Also es war wirklich übel und für sie total auswegslos. Sie war sehr, sehr verzweifelt. Musst du ja, glaube ich, auch sein, wenn du das jemandem erzählst, den du überhaupt nicht kennst. Und dann bewegte ich das so eine Woche in mir und dachte, ey, ich muss dieser Frau irgendwas zusprechen. Aber ich weiß nicht was. Irgendwie braucht sie was zum Greifen und ich habe aber keine Ahnung, was ich ihr geben soll. Und dann stolperte ich durch einen Zufall auf Psalm 91, ihr kennt den bestimmt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und ich habe den gelesen und ich dachte, ey, krass, das sind Worte, die sie jetzt gerade braucht. Und dann habe ich die aufgeschrieben auf so ein kleines Kärtchen von Marburger Medien und habe ihr das beim nächsten Mal, als ich sie gesehen habe, zugesteckt und habe gesagt, lies das, wenn du in Ruhe zu Hause bist. Und dann verging eine Woche und dann kam sie und ich dachte, kann ja auch ganz anders rüberkommen, ne? Und dann kam sie und dann sagte sie, hey, können wir mal miteinander sprechen? Und dann wurde sie so emotional, sie sagte, hey, ich hätte nicht gedacht, dass das, was du mir in dem Moment zusteckst, dass da sowas drinsteht. Ich habe das gelesen, ich habe sofort, mich hat es überkommen an Emotionen, ich habe gedacht, dass Gott hat zu mir gesprochen in dem Moment. Das ist mein Zeugnis. Ich habe es meinem Mann gezeigt, ich habe es meiner Mutter gezeigt. Das ist der Lieblingspsalm meiner Mutter, sagte sie. Sie ist jetzt in dieser Situation, in der sie war, in dieser Krise, angekommen. Sie hat es akzeptiert, sie gehen damit gut um. Sie hat gesagt, sie hat wieder Kraft gefunden. Also das ist ihr Zeugnis und sie wollte sich bei mir dafür bedanken. Und es war ein total geiles Gefühl. Also es war mega.
Danke, Lena. Ja, gib sie weiter. Worte Gottes haben Kraft und können in das Leben eines Menschen hineintreffen. Und die Lena hat es erlebt. Und wenn man sie weitergibt, macht einen das selber auch glücklich, wenn man das mitbekommt. Der dritte und letzte Gedanke. Wachse durch Gottes Wort. So werden Gottes Worte, so werden sie wie ein Samenkorn, das in dein Herz hinein gesät wird. Und wenn es einen guten Boden findet, dann bringt es Frucht, die dein Leben verändert, transformiert. Jesus hat dazu einmal ein Gleichnis erzählt, das ist der dritte Gedanke, von einem Landwirt, der gemäß seiner Zeit, wie sie es so gemacht haben, in die Tasche gegriffen und den Samen dann so ausgestreut hat. Und dieser Samen fiel, so erzählt es Jesus in diesem Gleichnis, auf vier Arten von Boden. Und diese vier Arten von Boden stehen für vier Haltungen, die ein Mensch der Bibel gegenüber haben kann. Es sind nicht vier verschiedene Menschentypen, sondern vier verschiedene Haltungen. Und du kannst an einem Tag alle vier Haltungen haben. Und ich möchte dieses Gleichnis kurz auslegen. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Der Weg, der harte Boden, ist ein hartes und verschlossenes Herz. Das Herz bleibt hart und der Same Gottes, der Same des Wortes Gottes geht überhaupt nicht auf. Du machst dein Ding und der Letzte, der dir jetzt in den Weg kommen soll, ist auch noch Gott mit seinem Wort. Du willst dich nicht ansprechen lassen, du machst dicht. Alles falsch, alles Quatsch, das sagt das harte Herz. Ich lasse mir nicht reinreden. Ich mache mein Ding. Es gibt Menschen, die sind nicht offen. Sie wollen nichts Neues lernen. Sie wollen sich nicht ansprechen lassen. Was ist zu tun? Dieser harte Boden muss, damit ein Same dort Wurzeln schlagen kann, ein Samenkorn aufgehen kann, kultiviert werden. Kultiviere einen offenen Geist. Wenn Gott dein Leben verändern soll, musst du dich öffnen. Eine Frau, ein Mann des Wortes Gottes hat die innere Bereitschaft zu hören, hat seinen Geist, hat sein Herz geöffnet für Gottes Wort. Das zweite ist, der zweite Boden, und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Der Fels steht für ein oberflächliches Herz. Du hörst eine Predigt und sie hat dir irgendwas zu sagen gehabt. Du sagst, oh, das war richtig gut, das war ein gutes Wort für mich. Und wenn man dich am Tag drauf fragt, worin ging es denn am Sonntag, was habt ihr denn im Gottesdienst gehabt? Da weißt du noch, oh, es war gut. Aber worum es ging, oh, das ist auch schon 24 Stunden her, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Oder welchen Bibeltext hast du gestern gelesen? Vielleicht weißt du, es hat was zu mir gesagt, aber boah, das ist schon wieder so lange her. Ich habe schon so viel Film zwischendurch geguckt, Netflix und dieses, und dann hatte ich noch irgendwie einen Ärger und so weiter. Wisst ihr, es gibt Menschen, das wundert mich immer, es gibt Menschen, die wissen die Fußballergebnisse noch nach 3 oder 4 Wochen. Aber worum es im Gottesdienst ging, wissen sie schon auf dem Nachhauseweg nicht mehr. Das ist kein Mann oder keine Frau des Wortes Gottes. Schlicht und ergreifend, das ist Fels. Anderes fiel auf den Fels. Der Same des Wortes Gottes hat dich vielleicht oberflächlich berührt, aber er hat keine Wurzeln schlagen können in deinem Herzen. Im Moment war es gut, aber du hast dir keine Zeit genommen, darüber nachzudenken, und es ist schnell wieder vertrocknet. Was kannst du tun, um nicht oberflächlich zu sein? Es ist diese Frage, wie wirst du denn ein Mann oder eine Frau des Wortes Gottes? Wie kommt Tiefe in mein Leben? Nimm dir Zeit, damit Gottes Wort in einem Herzen Wurzeln schlagen kann, braucht es Zeit. Keine Zeit, keine Wurzeln, keine Frucht. So einfach ist es. Der dritte Boden. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Das ist das belastete Herz. Das Wort Gottes kann Wurzeln in deiner Seele schlagen. Du bist angesprochen. Du weißt nach einer Woche noch, was da gesagt worden ist. Ein geistliches Pflänzchen wächst in deinem Herzen. Aber dann tritt es in Konkurrenz mit dem Vielen, was auch noch da ist, den Sorgen, der Geschäftigkeit, dem Geld, dem Hobby, der Arbeit. Und das Herz ist mit so vielem belastet, dass es Gottes Wort und dieses Pflänzchen, was entsteht, regelrecht erstickt. Weil es so viele Stimmen in deinem Leben gibt, ersticken sie dann, wenn das Pflänzchen des Wortes Gottes in deinem Herzen aufgeht. Was kannst du tun? Jedes dieser einzelnen Dinge im Leben ist ja nicht, die meisten nicht schlecht oder böse, aber alle zusammen sind einfach zu viel, mehr als dein Herz es fassen kann. Du musst dich lernen zu fokussieren. Es ist eine Frage der Prioritäten. Eine Frau, ein Mann des Wortes Gottes ist immer auch ein fokussierter Mensch. Diese Menschen haben einen starken Fokus auf das Wort Gottes und lassen es nicht zu, dass so viele andere Dinge sie ablenken. Und der letzte Boden, den Jesus hier beschreibt, ist der gute Boden. Und anderes fiel auf gutes Land und es ging auf und trug 100-fach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hier fällt der Same des Wortes Gottes auf guten Boden und kann Wurzeln schlagen. Und er hat Zeit zum Wachsen und schließlich bringt er Frucht. Das ist ein bereitwilliges Herz. Das sagt Gott, ich will offen sein. Ich bin demütig, mir etwas sagen zu lassen. Ich bin bereit, etwas zu lernen. Ich erwarte, dass du durch dein Wort heute zu mir redest. Was kannst du dazu tun? Öffne dein Herz für Gottes Wort, dass du kein harter Boden bist. Nimm dir Zeit, dass du nicht oberflächlich bist. Fokussiere dein Denken auf das Wort Gottes und dann habe Geduld. Und du wirst merken, du merkst es vielleicht gar nicht. Du merkst es nicht. Aber andere merken es, wie dein Herz transformiert wird, wie du plötzlich ein liebevollerer Mensch wirst, wie du tiefe Freude und Frieden ausstrahlst, wie du geduldig, freundlich, gütig mit anderen Menschen umgehst, wie du Treue lebst, wie du sanftmütig in schwierigen Situationen wirst und wie du dich immer mehr selbst beherrschen kannst, nicht so hingerissen wirst von Emotionen. Du merkst gar nicht, wie die Frucht des Heiligen Geistes in dir wächst. Aber andere merken es. Paulus schreibt in Galater 5, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und die anderen spüren es dir ab. Dieser oder diese ist eine Frau oder ein Mann des Wortes Gottes. Und so wirst du eine geistlich reife Persönlichkeit. Ich komme zum Schluss. Wie kannst du eine Frau, ein Mann des Wortes Gottes werden? Es fängt mit einem Verlangen an. Es ist dieses Feststellen, ja, ich bin oberflächlich. Ich bin nicht wirklich ein Mensch des Wortes Gottes. Ich nehme mir viel zu wenig Zeit. Ich weiß viel zu wenig. Ich bin auch so zerfleddert in meinem Leben. Aber ich habe ein tiefes Verlangen danach, ein Mensch zu werden, der aus dem Wort Gottes, dem Reden Gottes, der Bibel herauslebt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht. Jetzt ist es Zeit zu bündeln, zu fokussieren für dich. Das Fazit aus den letzten Wochen der Beschäftigung mit der Bibel im Gottesdienst. Und die Frage, und ich gebe euch jetzt eine Minute der Stille, wo ihr einfach drüber nachdenken könnt. Welcher Mensch möchtest du gerne sein? Werde ein Mensch des Wortes Gottes. Bau dein Leben auf dem Fundament des Wortes Gottes auf. Lass Gottes Wort deine geistliche Nahrung sein und erlebe es, wie du wächst und zu einer reifen Persönlichkeit wirst durch das Wort Gottes, die Bibel. Amen.